Ja, herzlich willkommen zum zweiten Vortrag heute in diesem Raum. Herbert Bräunung wird uns was über PIR6 erzählen. PIR6 ist relativ neu. PIR an sich ist relativ alt. Und ich nehme mal an, viele, die hier sitzen, werden schon mal mit PIR zu tun gehabt haben und eigene Erfahrungen gemacht haben. Also bitte begrüßen Sie mit mir Herbert Bräunung.
Danke. Ah, sehr gut. Ja, willkommen, mein Vortrag. Hurra. Es ist echt ein bisschen ein sentimentaler Moment für mich, weil, ja, wisst ja selber, 16 Jahre und wir haben es geschafft. Und da ist man froh, ne? Genau. Also PIR 5. Mann, habt ihr ein Schwein. Das ist ungefähr, was ich inhaltlich vorhab. Ich hätte sonst eigentlich eine Abfrage gemacht, wo wir die Schwerpunkte haben wollten, weil ich wollte mich im Wesentlichen nach euch richten, was ihr so interessant fand, weil PIR6 ist halt wirklich riesig. Aber da der Chemnitzer Linux-Tag so freundlich war, mir noch eine halbe Stunde zu schenken, denke ich mal, kommen wir vielleicht aus mit der Zeit. Ja. Wie gesagt, die große Ankündigung, Perl endlich da auf Heise. Ja, der Artikel war eine Schweinearbeit, 4 Tage oder so. Wir waren auf dem Titelblatt von X-Magazin, yeah. Der Artikel war nicht von mir, sondern von Moritz. Moritz hat vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Ahnung und ist noch ein bisschen näher an der Entwicklung dran. Aber na, ihr müsst heute mit mir vorlieb nehmen. Genau, pünktlich zum Release haben wir auch die Seite noch ein bisschen aufpoliert und so mit flashy und bunt und mit schöner Übersicht und ja, haben uns ein bisschen schick gemacht. PIR6.org ist halt wirklich die Seite. Also alles, was es, oder das meiste, was es im Netz halt zu PIR6 gibt, ist von dort halt verlinkt, sodass ich eigentlich keine große Linkliste angeben muss. Ja? Dokumentation unter docs.pir6.org. Wie gesagt, da ist Moritz wieder sein Werk oder er zumindest angefangen. Da haben wir auch die Tablets, die mache ich. Ist eine alternative PIR6-Dokumentation, die ein bisschen auf mehr Hypertext-freundlich ist. Und wie gesagt, ich bin auch seit 2005 dabei, habe den einen oder anderen Vortrag oder Artikel darüber geschrieben und sogar für eine Firma mal in PIR6 schon Sachen gemacht und mathematische Bibliothek ein bisschen geschrieben. Und das ganze Material, was ich euch hier präsentiere, gibt es auf meiner super tollen Internetseite mit sehr auf Geschwindigkeit optimiertem Design. Und wenn ihr da auf Vortrag klickt, dann habt ihr die Übersicht, wo auch die ganzen Links zu meinen ganzen Vorträgen sind, die Slides, die Videos, Audio und auch zu den Artikeln auf. Ja? Genau, und das ist halt wie gesagt lichtkind.de, weil das war halt mein Nickname in der PIR-Community von Anfang an und von daher kennt mich jeder und gut. Ich hatte halt auch schon ein paar Vorträge gehalten in der Richtung, jeder ungefähr eine Stunde. Sozusagen, wenn ihr ein Interesse in irgendeine Richtung habt, wir können da auch ruhig abwandern, das ist überhaupt kein Problem. Ja? Einfach Fragen stellen. Ich mache nur den Vorschlag, dass man die Fragen immer am Ende jedes Kapitels, weil am Ende jedes Kapitels seid ihr vielleicht schlauer und könnt noch bessere Fragen stellen oder eure Fragen haben sich vielleicht schon beantwortet. Und da das jedes Kapitel so 7, 8, 9 Minuten ist, denke, müsst ihr die Fragen auch nicht allzu lange hinterherhalten. Genau, weil wie gesagt, vor einer ganzen Weile fing das an mit der Ankündigung. Und es gab halt eine Menge Leute, die auch gesagt haben, was und so lange und wie könnt ihr das überhaupt machen. Dabei in Wirklichkeit war es gar nicht so lange. Das, was an PIR6 besonders ist, dass halt der gesamte Prozess in der Öffentlichkeit ist. Das ist kaum der Fall, dass eine Programmiersprache in der Öffentlichkeit, noch bevor irgendein Handschlag getan ist, in der Öffentlichkeit angemeldet wird. Ja? Sondern meistens ist das in Bell Labs oder woanders, wo wird das im Stillen halt vor sich her entwickelt. Und wenn das fast fertig ist, dann wird ein paar Rumors losgelassen. Bloß wir haben halt den gesamten RFC-Prozess alles komplett öffentlich gemacht. Das heißt, das ist hier eine Open-Source-Konferenz. Und deswegen wollte ich auch ein paar Minuten mal über den Prozess verlieren, weil in PIR6 wurde halt von A bis Z als Open-Source durchgezogen. Auch das Sprachdesign war eigentlich offen für jeden. Also jeder konnte Ideen einbringen, jeder konnte sich direkt an der Diskussion einbringen. Also es gibt auch zwei, drei kleine Ecken, wo auch meine Ideen in die Sprache eingeflossen sind. Und ich meine, es gibt auch so Proposals, gibt es auch woanders wo, aber ich hatte doch den Eindruck, dass hier das noch ein bisschen freier war. Und gerade so in diesen mittleren Jahren, 2004, 5, 6, 7, 8, gab es auch eine Blütezeit. Also ich rede nicht nur vom PAX-Projekt, obwohl das PAX-Projekt natürlich viel losgekickt hat, wo es halt wie so eine Schwarmintelligenz hat, jeder hat sein Projekt gemacht, alles in eine Richtung, sah aus wie ein Riesenchaos. Und trotzdem hat es irgendwie funktioniert. Trotzdem haben die Projekte voneinander gelernt. Jeder hat den anderen vorgebracht und wir wären heute nicht da, wo wir sind, ohne diese Phase. Ja, und ich denke mal, dass es auch vielleicht für den einen oder anderen lohnt ist, da mal ein Auge drauf zu werfen, wie man halt Open-Source-Entwicklung auch machen kann. Wie gesagt, darauf wollte ich nicht allzu viel Zeit verbringen. Wie gesagt, Perl 6 ist komplex genug und gibt manche Leute, die das halt ein bisschen verwirrt. Ja, ist ein alter Kalauer, kommt immer noch gut. Falls euch jemand fragt, ja, aber kann man das über Perl nennen, ist doch völlig anders, völlig neue Sprache. Natürlich, das ist immer noch die Perl-Kultur. Ne? Weiß jemand, was ACME-Module sind? Richtig. Eine der berühmtesten Module sind das berühmte ACME-Bleach, was halt für Übersicht im Quellcode sorgt. Haben wir schon in Perl 6 als ACME-Scrub. Ja, das heißt, also für die Leute, die es nicht wissen, es ist ein Übersetzer, der dein Programm in Brainfuck übersetzt, wobei die gesamten Brainfuck-Operationen kodiert sind mit abwechselndem Leerzeichen und Tab. Das heißt, dein Quellcode wird sehr übersichtlich. Man wird mit keinen unnötigen Details belastet. Ja. Wie gesagt, ACME ist halt Humor. Ne? Oder hier ACME Add Slashes, der halt Zeichen gegen das Unicode-Zeichen austauscht, was das gleiche Buchstaben halt durchgestrichen ist, gegen Drop-Table-Angriffe und ähnliches. Ja, das Beste. Ja, wie gesagt, die Perl-Kultur ist halt, hat sich fortgesetzt auf Perl 6. Und nicht nur das, auch der Grund, warum wir es auch Perl genannt haben, ist, weil es sind die gleichen Ideen wie bei Perl 5. Und es ist der gleiche Designer wie bei Perl 5. Und Perl hat ja über die Jahre eine Menge Kritik eingesteckt, teilweise nicht zu Unrecht. Und das kam halt daher, da wir die Backward-Compatibilität immer sehr hart eingehalten haben. Perl 1 war ja, muss man sagen, eine bessere Shell. Und dieser Sprung zur vollen, ausgewachsenen Programmiersprache war halt in manchen Sachen halt eingeschränkt. Ja. Das ist noch die Slide zu dem, was ich vorhin sagte. Ne. Wie gesagt, Dokumentation, Implementation, alles wurde von teilweise unabhängigen Teams gemacht und richtig schwarmintelligenzmäßig. Ja. Die größten Einflüsse kamen von Perl 5, Haskell und Ruby. Das heißt, wer die Sprachen kennt, wird sich schneller zurechtfinden ungefähr in Perl 6. Allerdings und vielleicht sogar noch Snowball, falls das jemand kennt. Was ich noch erwähnen muss, ist John, falls jemand fragt, wenn ich zwischendurch, ja, John ist hier, John ist da. Larry Wall kennt man jemand mit dem Lederhut und Schnauze und bunten Hemden. Aber einer der unbesungenen Helden ist halt Jonathan Worthington, der halt den Compiler große Teil implementiert hat und der die ganzen Concurrency-Sachen sich ausgedacht hat. Und also große Teile sind halt sein Werk und es ist einer wirklich von denen, die über Jahre ausgehalten haben, viel, unheimlich viel implementiert haben, immer wieder neu gemacht haben, drüber nachgedacht hat. Wenn man sich überlegt, wie jung der Typ war, der kam gerade frisch vor einer Uni, hat ein paar Vorlesungen gemacht und hat praktisch on the fly sich die Sachen angeeignet und hat teilweise Sachen gemacht, die vor ihm noch keiner gemacht hat. Zu den technischen Details kommen wir noch und deswegen muss da unbedingt mal kurz ein Loblied auf ihn gesungen werden. Ja. Aber ich war stehen geblieben bei der Perl-Philosophie. Ne? Die Sprüche kennt er ja, there's more than one way und die einfachen und die schweren Sachen. Die Sache ist eigentlich, was bedeutet das eigentlich? Das bedeutet eigentlich, dass Perl eigentlich Programmieren für Erwachsene ist. Das heißt, wir gehen davon aus, ihr wisst, was ihr tut, Ihr seid euch den Konsequenzen bewusst, was ihr tut, und wir geben euch die Kettensäge in die Hand. Ja. Und der große Unterschied von Perl 5 und Perl 6 ist halt, es ist keine Kettensäge mehr, sondern eher ein Terminator. Aber dafür haben wir ein bisschen Sicherheit eingebaut. Ja, das heißt, Noobs müssen erstmal lernen, an welcher Stelle man den Zahlencode eintippen kann, damit die wirklich gefährlichen Waffen ausgefahren werden. Und das ist der eine Unterschied. Und der andere Sache, ich habe ja schon angedeutet, Larry Ball hat ja genug Reden darüber gehalten, wie er sich die Perl-Philosophie vorgestellt hat. Und das könnt ihr alles euch im Netz nachgucken, muss ich nicht wiedercoin. Aber wenn man ehrlich ist, solche Reden sind immer teilweise ein bisschen Sonntagsreden. Ne? Und das macht eigentlich jeder Language-Designer, dass er so ein bisschen Zucker über seine Designfehler ein bisschen rumhört. Ja, das habe ich mir so gedacht, ist schön. Und ein Grund auch, warum das mit Perl 6 so lange gedauert hat, weil es halt so lange gedauert hat, diese Philosophie wirklich bis zum Letzten durchzuhalten. Es mussten immer wieder Feinheiten geändert werden und immer wieder Sachen, bis das halt ein ausgewogenes Ganzes hat halt wirklich gedauert. Und dass man langsam die Notbremse gezogen haben, das hat schon vor 2-3 Jahren angefangen. Und wir haben wirklich für diesen Abschlussprojekt ungefähr 2 Jahre gebraucht, bis das wirklich, mal, ne, dass wir aussortieren, das Feature kriegen wir nicht mehr, das Feature kriegen wir. Und ja, bis wir halt geschlossen auf eine Ziellinie, über die Ziellinie gekommen sind. Und dass wir wirklich ein homogenes Ganzes haben, was einem wirklich dem Entwickler die Freiheit gibt, das entweder ins Detail zu gehen oder die Strukturen für sich arbeiten zu lassen. Ja? Ja, dieses Prinzip haben wir auch ausgedrückt durch, wir quälen die Implementierer zum Nutzen der Benutzer. Ja? Und das hat auch Jonathan Worthington in seinen Vorträgen gesagt, er hat es auf die schmerzhafte Tour festgestellt, dass das kein Witz war. Ja? Gut. Wie gesagt, die Philosophie dahinter war halt wirklich, dass egal was ihr wollt, ihr kriegt das. Wenn ihr wie Haskell programmieren wollt, könnt ihr ein Perl 6 machen. Wenn ihr da in dem drin noch ein Goto reinmachen wollt, selbst das dürft ihr machen. Würde in Haskell nicht gehen. Ja? Oder wenn ihr strikt wie Python sein wollt, dass auch das geht. Und das ist der zweite große Unterschied. Dass so ein bisschen, es gab Teile in Perl 5, die so ein bisschen Wild West waren. Ne? Wir hatten so Pseudosignaturen, aber da konnte halt jeder machen, was er will. Ne? Keine richtigen privaten Attribute. Und das ist ja auch nicht sehr more than one way to do. Wenn ich echte private Attribute haben will, dann will ich echte private Attribute haben. Das ist auch one way to do it. Ja? Und das ist halt auch der Unterschied zu Perl 6, dass das halt jetzt möglich ist. Ja? Gut, forward. Dazu noch eine Frage? Sehr gut. Genau, Defaults. Wie gesagt, um den Quellcode kennzuzeichnen, dass das jetzt Perl 6 ist, macht man halt ein Use-Version, so wie man es von ab 5.10 halt kennt, da haben wir ja auch die Use-V. Ne? Und der Versionsbuchstabe ist halt C wie Christmas, ne? Weil um Weihnachten ist das erschienen. Und wir hatten ja vorher Alpha und Beta und das war sozusagen unsere stabile Version. Die Dateiendungen sind halt immer noch PL, PM, manchmal auch PL6. Soweit ist das wieder gehabt. Was sich schon geändert hat, dass ihr euch eine Menge Sachen sparen könnt. Ne? Das sind Pragmas, die einfach weg sind, weil die per Default einfach dabei sind. Dazu noch eine Frage? Genau. Und auch, das ist nur eine kleine Auswahl, jede Menge nützliche Module, die ihr so kennt, müsst ihr auch nicht mehr benutzen. Die sind in der Sprache schon drin. Es gibt noch nicht so viele Module für Perl 6, so 580 und so, oder 550 nach neuesten Zählungen. Aber viele Sachen sind einfach überhaupt nicht notwendig. Ja. Wie gesagt, es ist nicht alles, was muss. Wenn ich provokant sein wollte, würde ich sagen, Perl 5 hat das modernere, objektorientierte System von beiden Sprachen, weil muss einfach mehr kann noch. Ja. Weil da hat man sich wirklich von allen Sprachen was geborgt, nicht nur von Perl 6. Was? Frage? Gut. Ja. Und was so die größten Änderungen sind, ich habe es ja schon angedeutet, wir haben echte Signaturen, yeah, wir haben echte Objekte, so gut wie alle Spezialvariablen sind weg, haben nur noch 3 überlebt, das das absolute Bare Minimum. Es gibt noch eine Menge andere Spezialvariablen, aber die haben ihre eigenen Namensräume, sind jetzt ausgewandert. Ja? Zum Beispiel, wenn man die aktuelle Zeile im Quellcode wissen will und so. Die gibt es halt immer noch, aber das sind Compiler-Hint-Variablen, die haben ihre eigenen Twiggle. Ja? Die Sigil ist invariant, das heißt, ihr müsst auch nicht mehr merken, wann jetzt Add ist und wann Dollar. Ja? Ein Array fängt immer mit Add an, ein Scala fängt immer mit Dollar an, ein Hash fängt immer mit Prozent an. Diese hässlichen Klammerungen mit den Deref, auch Geschichte. Und vor allen Dingen Regex ist aufgeräumt. Ne? Ich meine, da haben wir auch viel Ballast einfach von Unix übernommen, weil vieles von dem, was ja auch behauptet wird, an dem Perl unübersichtlich ist, wurde einfach ja nur aus der Unix-Welt übernommen. Ja? Man hat sich da angepasst, um möglichst lernfreundlich in der Anfangszeit zu sein, als Perl, wie gesagt, noch die fettere Shell war. Da man jetzt mehr eigenständige Programmiersprache sein will, hat man da eigentlich ziemlich radikal aufgeräumt. Larry sagt da immer gerne, we put the regular back into expression. Ja? Also es ist mit wesentlich mehr Sinn aufgebaut und man muss sich wesentlich weniger merken. Und wir kommen noch dazu. Ein Kapitel zurück, es wird es noch geben. Ja? Nein. Nicht regulär im Sinne der Automatentheorie, sondern regulär im Sinne, dass die syntaktischen Regeln klar und eindeutig aufgebaut sind. Er hat gefragt, ob... Ich habe es ja gesagt. Gut. Der nächste fette Hammer ist, ich habe es, glaube ich, auch schon angetypt, wir haben echte Datentypen. Also kein Schock, man muss sie nicht deklarieren. Ja, die Welt ist immer noch in Ordnung, aber hinter dem Vorhang, nicht hingucken, operiert Perl 6 halt mit Datentypen. Ne? Das sieht man vor allen Dingen mit der Methode what, die den Datentyp mir sagt. Das heißt, wenn ich eine Zahl sage, ist es ein int. Und wenn ich da so ein String in Doppelanführungsstrichen habe, wie gehabt, der sagt mir tatsächlich, ist es ein str. Ja? Der zweite große Schock. Achso, es gibt und wir haben eine ganze große Hierarchie an Typen und wir haben sowas wie graduelle Typisierung. Das heißt, man kann immer noch Werte einfach reinschmeißen und im Laufe des Kompilierungsprozesses versucht er das immer zu optimieren und runterzubrechen auf den besten Typen. Das heißt, ja, und dieses System, das nennen wir graduell, nicht, dass er wundert, wenn wir die Wiki-Seiten alle updaten und wird ja immer stehen, manche Sprachen sind streng typisiert und da wird halt dann stehen, unter bei Perl 6 ist graduell typisiert, was wir uns darunter vorstellen. Das werde ich näher erläutern, wenn es auf die Typhierarchie drauf zukommt. Der zweite Schock, alles ist ein Objekt. Die 4, also ungefähr wie in Ruby, das habe ich ja schon gesagt. Die 4 ist wirklich ein Objekt. Der Text ist ein Objekt, ne? Vom Typ str. Das heißt, str ist eine Klasse. Int ist eine Klasse. Ja, das, aber wir versuchten das immer noch so frei zu handeln, wie man es aus Perl 5 kennt, aber diese Typenhierarchie dient auch dafür, Ordnung zu haben, dass man für alles einen Schubkasten hat, dass man weiß, überall wo man was reinpacken, dass überall die richtige Methode am richtigen Platz ist, dass einfach Übersicht herrscht. Ja? Nicht, dass wir branchen und 10.000 Methoden haben und dann die Übersicht verloren geht. Das war der Hintergedanke dafür. Ne? Wie gesagt, Typen sind einfach Klassen. Ja, und wir haben eine ganze Menge Typen, ne? Wir haben echte Rationals, wir haben sogar Komplex und viele, also im numerischen Bereich und viele Sachen auch. Die Rationals sind auch sehr praktisch, weil auch moderne Sprachen haben manchmal Rundungsfehler, ne? Das kennt ihr. Wenn man Zahlen zusammenaddiert, dann hat man, wo eigentlich 0 rauskommen könnte, hat man in Wirklichkeit 0,3 hoch minus 12 kriegt dann raus. Ne? Nicht so in Perl 6, wo halt, sobald man irgendwo dividiert, dann wo er im Hintergrund für mich immer Nenner und Zähler weiterzieht und dann wirklich die saubere Null rauskommt. Ja? Ist halt einfach eine schöne Sache, für die ich gar nichts tun muss. Ja? Deswegen unter Defaults. Ja, wir haben echte Booleans, ne? Nicht so komisch wie kein Wert und so. Jetzt haben wir wirklich True und False. Nil ist das neue Undef und der Typ ist Any. Noch kurz nebenbei, nein, wir sind keine Schlipsträger geworden. Es verbirgt sich immer noch eine Menge Humor in allen Sachen, bloß er hat sich so ein bisschen in die Ritzen zurückgezogen. Also das sieht man auch im Typensystem. Da haben manche Typen haben halt lustige Namen, wie zum Beispiel Cool oder Mu. Also Cool, das kennt man von Perl 5, dass man den Variablen, das manchmal egal ist, ob es ein Text oder eine Zahl ist. Ne? So nach der Redewendung, ich bin cool damit. Egal was du mir gibst, das sind halt Typ cool, also sozusagen der Obertyp für String und Int. Also bestimmte Sachen der Bereich gehen immer noch. Oder Mu ist sozusagen die deswegen erwähnenswert, weil das in der ganzen Typhierarchie die oberste Klasse ist. Ne? Das ist das alleroberste Objekt, was so gut wie nichts kann. Das ist so ein bisschen aus der chinesischen Mythologie. Das ist noch weniger als Nein. Das ist ungefähr, wenn man den Zen-Buddhisten irgendeine dumme Frage stellt, und er schlägt einen dafür, weil die Frage schon allein so dumm war. Frag nicht. Also das ist noch weniger als nichts. Das ist so ungefähr Mu. Ja, und das, wie gesagt, das, in den Namen ist immer noch jede Menge Humor versteckt. Ja, und wir haben auch, wie gesagt, Mu, Cool und auch Junctions, das sind verschiedene Arten von Undefiniertheit. Junctions, das sind einfach mehrere, wenn eine Variable mehrere parallele Werte beinhalten kann. Ja, wenn man mit, dazu komme ich noch, aber es ist schon allein, um diese Typenhierarchie wirklich auszubuzzeln, das hat halt auch seine Zeit gebraucht. Das ist auch ein Grund, warum man gebraucht hat für Perl 6. Und um das ein bisschen aufzulösen, wieso wir uns das überhaupt leisten konnten, auf der einen Seite so eine strenge Typisierung zu haben und auf der anderen Seite immer noch lässig umzugehen, ist halt, wir haben einmal Werte, wie die Zahl halt, das sind halt Wertetypen, aber der Array selber ist wieder ein anderes Objekt, das sind sozusagen Containertypen. Skalar ist wieder ein Containertyp. Das heißt, wenn ich der Variable jetzt einen anderen Wert reinschmeiße, kriegt der Container einen anderen Wert, aber das Objekt, was den anderen Wert hat, das wird weggeschmissen und wieder recycelt. Das heißt, ich habe immutable Werte, aber mutable Container. Ja? Und dadurch, dass ich jede Menge immutable Objekte habe, kann ich auch die ganzen schönen Goodies, die Haskell macht, halt, kann ich in Perl 6 auch machen und Sachen schön optimieren. War das verständlich oder soll ich das noch ein bisschen deutlicher erklären? Gut. Genau, das habe ich gerade gesagt. Wie gesagt, Unicode ist sehr wichtig. Ja, man kann das nicht nur, wir haben nicht nur drei Arten, Unicode einzugeben, sondern auch die ganzen spezifizierten Methoden, ne, die Klasse String. Kennt die ganzen Codierarten, ob sie die akzeptiert oder nicht. Und wir haben wirklich minutiös, also Perl 5 selber war schon immer sehr gut darin, Unicode einzuhalten. Ich glaube, wo Version 5 oder 6 rauskam, 8 Stunden später hatten wir eine komplette Spezifikation in Perl 5 schon. Ja. Aber Perl 6 geht da halt, und das heißt nicht nur einfach, dass man alle Zeichen kennt, sondern wir haben auch die ganze Arithmetik mit den ganzen Klassen und dass man Regex richtig schön machen kann. Um den ganzen Honig aus Unicode rauszusaugen, gehört eine Menge mehr noch dazu, als nur die ganzen Sachen zu kennen. Und da ist Perl 6 richtig weit vorne, also noch weit mehr als Perl 5 und das ist schon ziemlich stark. Ja, man kann so auch für Variablennamen jeden beliebigen Zeichen und ihr werdet noch sehen, dass bestimmte Operatoren haben auch ihre alternative Schreibweisen in Unicode-Zeichen. Pi ist eine normale Konstante, muss man nicht definieren. Wie gesagt, der Core ist fett. Gut, das soll es erstmal zu den Defaults gewesen sein. Es sind noch weitere Fragen zu den Defaults von Perl 6. Erstmal also Sachen, die mitgeliefert werden, ohne dass man irgendwas machen muss. Bin ich zu schnell oder ist alles so klar? Oder ist es so einfach? Ja?
Ja. Welche Standardvariablen gibt es jetzt noch? Also gibt es jetzt auch noch Dollar Unterstrich und sowas?
Richtig, Dollar, wir haben Dollar Unterstrich für den Kontext. Dann haben wir Dollar Slash. Das ist die Match-Variable, für die wir noch kommen. Es gab ja in Perl 5 eine Menge Spezialvariablen, wo man sich den String davor, String danach für die ganzen Regex-Sachen. Diese ganzen Sachen sind jetzt nur noch Methoden des Match-Objektes. Das heißt, wir haben noch eine Spezialvariable, die das Ergebnis des letzten Regex beinhaltet und daraus kann man sich alles rauspuppeln. Das ist Dollar Slash. Und die dritte Spezialvariable, die überlebt hat, ist $Ausrufezeichen. Da läuft die ganze Fehlerbehandlung, der letzte Fehler. Und die haben wir jetzt auch richtig schön sauber und wie es sich gehört halt. Und das war's. Wie gesagt, der Rest, so wie OS-Name und die ganzen Sachen, Runtime-Sachen, haben ja seinen eigenen Namensraum von den globalen Variablen, die sind dann unter $Stern. Und die Compiler-Hint-Variable, wie zum Beispiel, wie heißt das aktuelle File, wie heißt die aktuelle Zeile, also Sachen, die man den Compiler fragt, die sind dann unter $Fragezeichen. Aber das ging einfach, dass man keine Konflikte mehr hat mit dem normalen Namensraum. Es gibt dann noch ein paar andere und mit $Tilde, zu dem kommen wir am Schluss. Die braucht ihr eigentlich so gut wie nie. Also das ist ja schon wirklich für Leute, die dann wirklich, wirklich wissen, was sie tun. Ja, aber das Wichtige war, dass man die ein bisschen zur Seite geräumt haben, ja, dass man nicht so schnell drüber stolpert. Okay. Nein, das war eine beliebte Fehlerquelle, hat immer wieder für viel Spaß gesorgt und das haben wir jetzt ersetzt. Jetzt musst du anstatt $A, wenn du das machen willst, kannst du immer noch machen, aber du musst schreiben $DachA und $DachB. Der Hintergedanke ist, das war ein Spezialfall und Spezialfälle sind immer blöd, sondern das Schöne an Per 6, danke, dass du mich erinnert hast, weil das habe ich vergessen zu sagen, Per 6 ist fetter, aber es gibt weniger zu merken. Das heißt, die Regeln werden knallhart durchgezogen. Auch die Sachen in den Regex, die so regulär sind, sind die gleichen Regeln, die im Rest der Sprache gelten. Das heißt, man muss sich nicht viel extra merken, wenn man mit den Regex geht. Das heißt, die $Dach sind immer autobenannte Namen. Das heißt, wenn irgendein Block zwei Werte kriegt, dann kann man die über die Dachvariablen zugreifen und zwar alphabetisch sortiert. Weil im Alphabet M vor den N kommt, kann ich, oder falls meine Aussprache nicht deutlich genug war, weil das O vor dem P kam, kriegt man unter $DachO den ersten Wert und unter $DachP den zweiten Wert. Von zwei anonymen Werten, die einfach in den Block reingeschmissen wurden. Ja? Und somit könnte man A und B nehmen, kann es auch M und N nehmen und es funktioniert alles genauso. Und wir hast keine Konflikte mehr mit, weil jeder kennt das, wenn man schnell mal ein Beispiel auf der Kommandozeile irgendwas macht mit $A und B und dann, shit, wieso geht das nicht? Und ach ja, und ne? Viele solche Sachen wurden behoben. Per 6 hat auch sehr gute Fehlermeldungen. Die zeigt dir nicht nur die Zeile, sondern was ist und meinten sie, wenn man sich vertippt hat, mal Variable, gibt einem die Variable einen Namen, wie es wirklich hieß und auch wenn man versucht hat, aus Versehen irgendwelche Sachen, die es nur in Perl 5 gab, die abgeschafft wurden, dann kriegt man auch schöne Fehlermeldungen. Ach, meinten Sie vielleicht das und das in Perl? Übrigens, das geht jetzt so und so. Ja. Gut. Noch eine Frage? Sehr gut. Anfängerhilfen. Mit Anfängerhilfen meine ich so ganz einfache Sachen. Ich meine, Say kennt man ja schon vor 5.10. Das ist das Print einfach nur mit Newline an der Zeile, weil wer mag schon Newline tippen, ne? Das ist doch lästig. Ne? Das kennt jeder. Get gibt mir einfach eine Zeile aus der Kommandozeile und das Schöne ist, ich muss keinen Chomp machen, ich muss mir nichts mehr Sorgen machen, sondern ich kriege wirklich den reinen String. Und wer beides zugleich haben, ne? Und also get zieht automatisch von, das ist das, was ich vorhin meinte, ne? Das ist Standard in, die globalen Variablen sind halt unter $Stern gewandert. Ne? Das ist die Standardeingabe. Das ist auch die ganzen Tokens mit underscore, und diesen ganzen Kram ist alles verschwunden. Ja? File-Handle, alle Spezialfälle weg. Ja? Und das heißt, ich könnte von jedem Stream ziehen, aber standardmäßig holt mir get halt von Standard in. Und da das Übliche ist, was man meistens macht, ist, man gibt an eine Kommandozeile irgendeine Frage aus und will halt ein Ergebnis, das ist das, was man üblicherweise will, hat man dafür halt Prompt, ne, was einem beides zugleich macht. Ist auch wieder eine kleine Erleichterung, aber es ist halt das, was man üblicherweise macht. Ja? Und wie gesagt, hier muss man auch niemandem erklären, wie Chomp richtig geht, mit der Spezialbar, $/ und so. Keine Fragen, funktioniert einfach super, so muss es sein. Ja? Auch für die einfache File-IO, ich meine, es gibt immer noch sozusagen File-Handle-Objekte, aber in meisten Zeilen braucht man die gar nicht. Ne? Eins der nützlichsten Module im CPAN, die es so gibt, ist ja das File-Slurp. Und weil das so beliebt ist in der Perl-Community, hat man das in Perl 6 reingenommen und da heißt es halt auch Slurp. Slurp, Dateiname, Inhalt rüber. Nichts einfacher als das. Wer braucht File-Handle? Ja? Und natürlich in Perl 5 heißt es Pew, aber wir haben dann halt Bird genommen, ne? Ohne irgendwelche direkten Anspielungen. Das ist halt das gleiche andersrum, ne? Wenn man Ausgaben in einer Datei einfach ohne Schwierigkeiten. Dann gibt es auch noch das Lines. Das kann man auch machen, wenn man zeilenweise in einer Datei lesen will, weil das ist ja das, was man meistens so mit Perl-Skripten üblicherweise machen kann. Plus hier ist ein Unterschied, da gibt man hinten dran ein I.O. Weil der Unterschied ist, Slurp weiß, dass es einen Dateinamen hinkriegt. Lines ist einfach eine Methode auf die Klasse String. Das heißt, wenn ich einfach nur Lines Datei mache, gibt er mir halt den Dateinamen. Ist halt eine Zeile. Ne? Sondern wenn ich noch mache .io, weil das ja ein I.O. ist dann eine Methode des String, der String-Klasse, das bildet mir dann. Dann verstehst du, du meintest, das ist ein Dateiname und bildet mir dann ein Path klar, oder wie heißt das? Ich komme noch dazu. Genau, ein IO-Path-Objekt. Und dieses IO-Path-Objekt, wenn ich dem dann das Lines übergebe, das die andere Schreibweise für das gleiche, das gibt mir dann zeilenweise diese Datei. Ja? Und so kann ich ohne viel Aufwand einfach über die Zeilen der Datei iterieren. Wenn ich wollte, könnte ich auch Words nehmen oder Chars oder andere Sachen und dann iteriere ich halt über die Worte. Ja? Ohne großen Aufwand, ist verständlicher Code. Ja? Ich könnte zum Beispiel auch über die Dateien eines Pfades iterieren. Das ist also die Word-Methode haben wir schon kennengelernt, die gibt mir den Datentyp. Ja, und übrigens, in IOPath sind auch die ganzen File-Tester jetzt. Ne? Was man immer war wie minus F, minus R und was man so benutzt hat. Das sind jetzt alles Methoden. Das heißt, die müsste ich halt jetzt auf das IO-Objekt halt setzen. Ne? Wenn ich das mal .de, dann gucken wir, ob das ein Directory ist. Aber ansonsten, wie gesagt, die Namen wurden ungefähr behalten, aber so. Ne? Und wenn ich halt hier die obere Schleife, die iteriert halt über die ganzen Dateien eines Verzeichnisses und die untere Schleife iteriert einfach über alle Zeilen einer Datei. Ja, das ist, dieser Pfeil ist einfach eine Syntax für so eine Art MIDI-Signatur. Das ist dann eine echte Signatur, das heißt für den Block, der dann folgt und da ist dann Read-Only-Parameter, diese Line und kann dann nur Read-Only in dem Block dann benutzt werden. Gut. Dazu noch Fragen, weil das soll so. Das sind halt mal nur ein paar kleine Sachen für Anfänger, die so das tägliche Leben so ein bisschen erleichtern sollen. Perl 6 kennt halt noch eine Menge mehr. Die Dokumentation ist gut, ich wollte nicht alles herbeten, bloß damit ihr mal euch den Mund ein bisschen wässrig machen. Gut, Operatoren. 2 plus 3 macht 5. Wahnsinn, ne? Das Beispiel habe ich genommen, weil das leider nicht immer so ist in allen Programmiersprachen. Zum Beispiel in Java benutzt man das Plus immer gerne auch mal, um Strings zusammenzufügen. Ich glaube, Ruby macht das auch und für jede Menge andere Sachen. Und ich habe dieses wahnsinnig komplizierte Beispiel euch genommen, um ein Prinzip zu erklären von Perl 6. Um überhaupt die ganze Komplexität, die Perl 6 ist, zu managen, haben wir versucht, die Sachen möglichst einfach zu machen. Das heißt, syntaktisch macht jedes Symbol nur noch eine Sache. Und dass, wenn ihr Plus seht, tut sie immer nur addieren. Das heißt, wenn ihr ein Plus seht, dann wisst ihr, es geht um Zahlen. Ja? Was allerdings sein kann, dass bestimmte Objekte im numerischen Kontext etwas anders sind. Weil zum Beispiel eine Liste ist normalerweise in Perl 6 im numerischen Kontext die Anzahl der Elemente. Ja? Sozusagen, wenn ich dann sozusagen jetzt plus eine Liste machen würde, die Anzahl der Elemente drauf addieren. Aber ich weiß, es geht halt immer um Zahlen. Und viele Operatoren konvertieren sozusagen praktisch die Operanden in ihren Kontext und nicht andersrum. Dass praktisch sich der Operator dem Daten anpasst. Ja, das ist ein ganz wichtiges Prinzip in Perl 6 und deswegen wollte ich das erwähnt haben. Also das 2 plus 3, 5 ist, das traue ich euch zu. Ja. Wie gesagt, auch wenn da kein zweiter Operand ist, es konvertiert auch so in den In-Kontext. Ne? Das heißt, auch wenn da keine 3 Stand hätte, wenn ich dann gucke, was für ein Typ da rauskommt, dann kommt immer Int raus. Oder Failer, wenn es nicht ging. Ja? Die Tilde steht immer für String. Ne? Die Tilde ist der neue Punkt, der Strings konkateniert, konvertiert auch in den String-Kontext. Ne? Das heißt, ich habe für beide Sachen einen Operator, ich weiß, Tilde ist String. Und überall, wo Tilde auftaucht, könnt ihr euch sicher sein, dass irgendwo es irgendwie um Strings geht. Ja? Das ist, man muss sich da wesentlich weniger merken. Auch Tilde ist jetzt das Smart Match, aber meistens benutzt man Smart Match, um eine Regex anzuwenden auf einen String. Ja? Und ein Fragezeichen ist ein Bool. Ne? Eine Frage gibt es ja meistens Ja-Nein-Antworten. Das heißt, auch überall, wo ihr ein Fragezeichen seht, geht es meistens um Bool. Ja? Zwei davon können auch zu Bool und zu Int gibt es auch Verneinung. Da könnt ihr euch denken, ne? Das 2 plus 3 ist 5 und 2 Tilde 3 ist 23. Es ist soweit so einfach. Was in Perl 5 geht, könnte man zum Beispiel auch den Maulwurf in den Int-Kontext geben. Und die Leute unter euch, die schon mal Perl 5 programmiert haben, wissen, dass der kleine Maulwurf ist leider im numerischen Kontext 0. Ne? Kann man ja keine Zahl rausziehen. Das geht leider nicht mehr. Wenn man das in Perl 6 probiert, kriegt man eine dicke Fehlermeldung, weil ne, cannot convert string into number of base 10. Weil da muss in dem String jetzt wirklich eine Nummer drin sein, weil solche Spielreihen haben wir abgeschafft, weil das mehr Fehlerquelle als andere war. Ne? Sowas würde gehen, das wäre ein Int, das wäre schon kein Int. Das heißt, es darf nur eine Zahl enthalten. Ja? Auch ein wichtiger Unterschied zu vorher. Ne, das ist ein Failer, das ist dann ein richtiges Fehlerobjekt, das man auch schön abfangen kann und wie es gehört. So, bleiben wir bei der Addition. Ne? Das im Sinne der deutsch-amerikanischen Freundschaft, do the Gauss. Ne? Könnt ihr euch ja denken, was da rauskommt. Ne? 50-50, habt ihr ja alle gehabt. Soweit alles klar. Was auch ginge, ist das hier. Ne? Das 1.100 ist ein Range-Objekt, das ist der Bereich, das ist hier, was mein Vorredner gesagt hat, wo der untere Bereich immer unterhalb von dem oberen sein mag. Ne? Diese Bereiche. Das heißt, wenn ich das 1 bis 100 fragen würde, was bist du, what, dann sagt er mir Range. Allerdings, im List-Kontext expandiert mir das dann zu der Liste von 1 bis 100. Ne? Plus haben wir geklärt, was das macht. Und jetzt haben wir noch diese komischen Klammern um das Plus. Und das ist halt die andere Sache über Operatoren, die ich euch erzählen wollte. Es gibt Meta-Operatoren. Das heißt, es gibt ja methodenhöhere Funktionen. Und alle Operatoren sind ja ganz normale Methoden. Das heißt, die haben auch ganz normale Namen. Das heißt, jeder Bereich infix und so hat seinen Namensraum. Dann macht man infint, Doppelpunkt, in spitzen Klammern, dann Operatorname und das ist der ordentliche Methodenname. Das heißt, diese könnt ihr auch überladen, wenn ihr wollt. Ja? Und dann nimmt sich diese Methode, das heißt, in den eckigen Klammern könnte auch eine beliebige Methode stehen, die halt zwei Parameter nimmt. Und das macht halt das, was man unter Lisp Reduce nannte. Ja? Und man zieht, also die Methode Reduce gibt es auch, wer es gerne ausgeschrieben hat, aber ich wollte euch halt erklären, dass es auch Operatoren gibt, die halt anderen kombinierbar sind. Und ein Plus ist einfach zu merken, ich kann mir auch leicht zu merken, was die eckigen Klammern gemacht haben und jetzt habe ich Möglichkeiten, das zu kombinieren. Das heißt, wenn ich dann den Quellcode sehe, kann ich selber drauf kommen, das ist das. Ich habe einen großen Bereich an Möglichkeiten und trotzdem nicht so viel zu lernen. Ja? Und ich kann viel damit machen. Ja, das ist immer das höchste Ziel. Wie gesagt, es gibt andere Sprachen, die sind für Simplizität optimiert. Perl ist halt mehr dafür optimiert, dass ich viel damit machen kann. Ja, und dazu muss man manchmal was lernen dafür. Ja? Das ist natürlich wahr, weil die Zahlen 1 bis 100 sind natürlich sortiert. Ne? Das ist eine andere Möglichkeit. Ich könnte statt Plus hier auch kleiner als, ne? Weil 1 ist kleiner als 2, 2 ist kleiner als 3. Aber das ist ja noch relativ sinnlos. Aber wenn ich ein Array voller Zahlen habe und ich will mal wissen, ob die alle durchsortiert sind, dann kommt das schon praktisch. Ja? Wenn ich das jetzt so mache und ich kriege ein True, dann weiß ich, die sind sortiert. Ja? Und ich muss keinen großen Wust, keine große Loop schreiben. Ich finde das gut. Ja. Vielleicht noch ein letztes Beispiel. Das X macht ein Kreuzprodukt. Das heißt, wenn ich eine Menge von Teigmengen habe und eine Menge an Füllungen und ich mache ein Kreuzprodukt, ist ja klar, kriege ich dann immer ein Tupel. Ne? Immer ein paar Teigfüllungen, ne? Biskuit, Marillo, Marmelade und so weiter. Soweit ist klar. Und das ist auch eins der schönen Sachen, weil dieses Kreuzprodukt als großes X ist einprägsamer, sinnvoller Name. Und dass das sowohl als Operator funktioniert, als auch als Meta-Operator. Das heißt, wenn ich dem noch die Tilde zufüge, was ja für String-Einfügung, String-Zusammenfügen war, dann weiß er, was er mit den Tupeln machen muss, ne? Und fügt immer zusammen. Ich krieg, ist jetzt ein einfaches Beispiel, Biskuit Marilla als Einzufügungsstring, aber man sieht, was es macht. Ja, kann ich wieder kombinieren, auch auf den ZIP-Operator. Gibt es auch wieder als schöne ausgeschriebene Variante für die das macht, aber ist halt eine operatororientierte Sprache. Genau, vielleicht als letztes Beispiel die Hyperoperatoren. Das heißt, ich gehe die ganze Liste Füllung durch und für jeden das Mal rufe ich Hyper. Jedes Mal rufe ich Say auf. Ja? Das heißt, ich könnte das machen, aber dann kriege ich das raus. Und wenn ich so mache, da rufe ich ja jedes Mal Say auf, ne? Und ich kriege die Füllungen untereinander auf. Ne? Das ist der Unterschied. Ne? Weil hier ist die Liste praktisch als ein Wert. Und hier, das ist praktisch, ich kann Datenströme damit schön verarbeiten. Ja? Und dazu kommen wir noch. Das heißt, ich könnte Zahlen um 1 verfügen. Das geht auch so. Aber ich kann jetzt, wenn ich eine Liste an Zahlen habe, da immer periodisch Sachen drauf sortieren. Aber wofür ich das, weil ich habe eine Bibliothek für Matrizenrechnungen ein bisschen geschrieben in den letzten Wochen, da kamen solche Sachen sehr praktisch. Das heißt, ich habe einen Datenstrom von links und ich habe einen Datenstrom von rechts und die kann ich zusammen addieren. Ne? Und ich kriege dann 3, 5, 7 raus. Ja, das ist manchmal sehr praktisch. Und die Richtung der Pfeile gibt halt an, wer Boss ist, wer die Länge vorgibt. Ja? Gut, das soll es zu den Meta-Operatoren gewesen sein. Wie gesagt, wir haben noch viele Operatoren mehr. Das ist, wie gesagt, nur ein kleines Mundwässerchen. Gibt es ansonsten noch Fragen in der Richtung? Ja? Bitteschön.
Ja. Für die eckigen Klammern machen Reduce, gibt es auch sowas wie Map und Filter? In einfacher Syntax jetzt. Mhm. Oder um ganz böse zu fragen, es gibt ja in Lisp von Richard Waters das Series Package, was Lazy Lists mit allen möglichen Operatoren dieser Art hat und sehr elegant macht. Wie viel ist denn davon in Perl 6 enthalten?
Also wir haben Lazy Lists, also Listen sind von sich aus lazy. Ich kenne das Paper leider nicht, von dem du sprichst. Müsste ich mir mal anschauen. Aber für Map gibt es meiner Meinung nach, es gibt Pipe-Operatoren, die kommen noch ein paar Folien dazu, weil das auch ein bisschen was mit paralleler und asynchroner, also vor allen Dingen asynchroner Ausführung zu tun hat. Aber wahrscheinlich nicht so in der Fülle, wie du dir das vorstellst, vermute ich mal. Kann ich auch nicht sicher sagen. Achso, ja, gut. Ja. Gut. Und noch eine Frage zu Operatoren? Gut, back in time. Genau, zurück zu den Hypers. Warum heißen die Hypers? Das habe ich euch verschwiegen. Ne, Schwarztransform, das tägliche Brot eines jeglichen Perl-Programmierers, gibt es in Perl 6 genauso. Und für die, bloß allerdings mit Komma. Ne? Das Map ist jetzt eine normale Funktion wie jede andere. Nee, ne, wenn er umsattelt auf Perl 6. Und das zweite ist, die Kommas könnt ihr auch so schreiben. Ne? Und dann ist sofort klar, in welche Richtung die Daten fließen. Und ich könnte nämlich anstelle des Maps jetzt jede mögliche Funktion machen. Und ich habe, ich weiß nicht, ob das da jetzt deine Frage war, aber wenn ich dann den Datenstrom habe, der durchgeht, dann wird der nächste Wert dann darauf auf die Funktion angewendet und das wäre dann wie so eine Art Map. Ja, weil ich dadurch eine Pipe mir mache. Das heißt, ich kann die Pipe in die Richtung fließen lassen, ich kann es auch in eine andere Richtung fließen lassen. Der Operator zeigt mir ein schönes Bildchen, was passiert. Ja. Das heißt, Entschuldigung, dass ich mal kurz ausbranche, aber Ich habe ja vorhin was von Junctions erzählt, Sachen, die Parallelwerte sind, das oder das. Das macht der einfache senkrechte Strich. Ne? Das heißt, das Ergebnis besteht dann aus den zwei Werten von der tu was mit und tu mehr. Das heißt, ich kann diese beiden Sachen, könnte ich nämlich jetzt parallel ausführen, weil das Endergebnis besteht dann wieder aus beiden Werten. Ne? Dann ist eine Junction. Ist zwar ein skalares Objekt, aber besteht aus beiden Werten. Das heißt, und ich kann dann, es ist eine Oder-Verknüpfung und ich kann mit der Oder-Verknüpfung diesen Werten später logisch was anfangen. Da Perl weiß, von der Syntax des Operators her, dass die Sachen parallel ausgeführt werden können, kann es der VM schon sagen, hey, führ das parallel aus. Das heißt, der führt mir dann parallel Sachen aus, wofür ich nichts machen musste. Ja? Das heißt, meine Einstiegsdroge in die parallele Ausführung ist sehr, sehr gering. Ja? Warte mal, kurz. Wie sind wir in der Zeit? 10:48. Gut. Ja? Und um jetzt zu dem Map zurückzukommen, wie gesagt, das normale Map kann man auch als Methode auf den Array draufsetzen. Wie gesagt, es ist ja objektorientiert. Und was ich in Perl 6 nämlich auch machen kann, ich kann jetzt mit einem Hyper oder einem Race, was ich da reinfüge, kann ich dem mir sagen, ob die Ergebnis sortiert oder unsortiert ist. Und er kann dementsprechend reagieren und das auf die Kerne verteilen. Das ist auch wieder eine Möglichkeit. Und das ist jetzt keine Spezialität von Map, das kann ich auf eine beliebige Funktion geben. Das heißt, ich kann da meine eigene Funktion und da packe ich dann Punkt Hyper. Und das ist eine weitere Einstiegsdroge in parallele Ausführung, die halt sehr niederschwellig ist. Ja, wo ich mir nicht mit Threads rumschlagen muss und oh, die Funktion. Und, weil im Hintergrund funktioniert dann Scheduler und der schedult das alles für mich. Ja. Wir haben auch, was jetzt so der heiße Scheiß ist, das sind halt die Futures oder manche nennen die auch Promises, haben wir natürlich auch. Ja? Durch mit Start also, und so einfach geht dann asynchrone Programmierung. Ja? Dann habe ich dann Wait, was auf die beiden Promises wartet und wenn die beiden Ergebnis-Arrays halt gefüllt sind, dann geht es halt weiter. Und so habe ich parallel programmiert und musste mir nicht mal den Kopf zerbrechen, wie ich das alles anstelle. Ja? Und das ist auch so ein bisschen, was ich vorhin meinte mit der Perl-Philosophie, dass einen die Freiheit bietet. Mit Freiheit meint man auch, man ist frei, es zu entscheiden, wie weit man in Dinge einsteigen will, wie viel man davon lernen kann. Das heißt, wenn man nur so ein bisschen Parallelität braucht, muss man sehr wenig wissen, um dann einsteigen zu können. Und wenn man ein bisschen mehr braucht oder ein bisschen mehr Kontrolle ausführen will, dann muss man halt das mehr kontrollieren. Dann ist es natürlich aufwendiger, ist es auch fehleranfälliger, aber dann hat man halt was Spezielles gebraucht. Aber wenn man einfache, normale Sachen geht, dann geht das so. Anstatt dem Start und Wait gibt es noch jede Menge andere Methoden, die ich natürlich jetzt nicht alle runterdeklinieren will. Ich will nur sagen, da gibt es eine ganze Menge. Die roten davon sind normale Funktionen, die eine ganz normale Funktion haben, die aber, wenn es dann um Promises geht, einfach weiter funktionieren. Wollt ihr jetzt anfangen? Gut. Ja. Und das ist auch wieder, wo ich sagte, dass die Lernkurve diesmal um einiges freundlicher ist. Das heißt, ich muss nicht viel lernen, um jetzt auch asynchron zu programmieren. Das Map funktioniert dann normal weiter, auch wenn es dann um asynchrone Sachen geht. Ja? Insbesondere haben wir da so drei Konstrukte, die heißen Promise, habe ich schon angesprochen, und Channel und Supply. Promise, wie gesagt, habe ich schon gesagt, könnte man als Deferred Result, das heißt, deswegen heißt ja auch Future, irgendein Ergebnis, was in der Zukunft immer ankommt. Das sind Objekte, die sind in Perl 6 einfach da und dann kann ich, wenn ich Sachen selber programmiere, dann sagen hier Keep, also dieses Versprechen, Promise heißt ja Versprechen, wurde gehalten oder hier es wurde gebrochen, ging irgendwie doch nicht und wie gesagt, die Funktion, die ich vorhin nannte, damit kann man das bequem dann abfangen. Na, so könnte man das abfragen. Ich habe Channels. Das kennt man vielleicht von Go. Dann hat man wie so eine Art Queue, die hat Thread Safe ist, wo dann mehrere Sender haben, mehrere Empfänger, die ihre Sachen rein und rausschieben können. Und eins der wirklich fetten Sachen, wo ich das zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich, wow, wir haben, whenever ist praktisch wie ein Schleifenbefehl, aber halt ein Schleifenbefehl für parallele Ausführung. Das heißt, wann immer dieser Channel irgendwas liefert, wird das ausgeführt, was in dem Block ist. Das heißt, es ist wie eine Schleifensyntax, einfach verständlich, aber ich mache parallele Programmierung, asynchrone Programmierung. Ja, natürlich auch parallel, wenn ich dann noch andere Channels da im Hintergrund oder. Ja, und Supply ist das dritte. Da geht es halt darum, dass ich dann jetzt Quellen habe und Empfänger praktisch melden sich an. Ja, das heißt, ich habe hier zwei Empfänger, aber der zweite Empfänger meldet sich erst später an und deswegen kriegt er den ersten Wert nicht mit. Ja, als Beispiel. Und die kann ich natürlich wieder anders, ganz anders optimieren, so ein Supply-Objekt. Und das Schöne daran ist, dass sowohl die Futures als auch die Supplies als auch die Channels kann ich miteinander kombinieren. Ich kann Supplies auf Supplies auf Channels machen. Man kann verrückt werden. Das Schöne ist, weil im Hintergrund laufen immer die gleichen Scheduler-Objekte. Das heißt, ich habe ein vereinigendes Objekt und das sind einfach nur vereinfachte Mechanismen, immer für das gleiche Sachen. Und ich habe halt wieder drei Mechanismen, die so die meisten üblichen Aufgaben leicht lösbar machen. Ja, ohne dass es mir halt auf die Füße fällt. Ja, und nicht, dass ich, wenn ich da einen Supply habe, muss ich darauf achten. Ach, ja, wie gesagt, und viele Klassen, die POSIX mitbringt, wie zum Beispiel diese IO Notification, die bringen auch schon Supplies mit. Ja, zum Beispiel, wenn ich irgendeine Datei überwachen will, in dem Verzeichnis. Ne, Watch Path. Ganz einfach. Mache ich einen Tab. Tab heißt, ich melde mich an bei dem Supply. Und immer wenn ich dann, wenn da ein neuer Emit-Wert kommt, dann reagiere ich halt drauf. Ja. Wie gesagt, asynchrone Sache ist ja das heiße Thema der Zeit und wir sind voll da. Ja. Wie gesagt, wer Schmerz braucht, für den haben wir auch Threads. Aber muss ja nicht sein. Ne? Gut. Frage zur Parallelität? Ja. Wie bitte?
Werden da automatisch Threads benutzt oder muss man dann noch irgendwas einschalten? Oder?
Nee, du musst gar nichts machen. Das ist ja der Sinn der Sache. Macht der Scheduler das. Das läuft eigentlich in einem Thread. Bei bestimmten Befehlen, wenn du explizite. Das liegt an dem Scheduler selber, ob der dann das auf mehrere Cores aufbrennt oder nicht. Wir wollten uns das zur Optimierung machen. Was ich ja nicht, weil ich nicht so sehr in die Breite gehen konnte, es gibt bestimmte Befehle, wo du dem noch Scheduler sagen kannst, ich will aber so viel Cores haben. Das kannst du dem sagen, aber ansonsten kriegst du das rundum sorglos Paket. Das heißt, der Scheduler handelt das für dich, wie das auf die Cores halt verteilt wird und wieder eingesammelt wird. Aber du kannst ihm auch sagen, ich hätte aber gerne schön jetzt zwei Cores oder nicht mehr als zwei oder so. Das kannst du ihm das auch sagen. Gut, nur kurz zu Rollen. Ja?
Haben wir noch Platz für eine Frage? CPAN-Unterstützung für POSIX. Langsam beginnend?
Wie gesagt, wir haben 550 Module, POSIX-Module. Der POSIX-Compiler Arcudo hat ein sehr gutes NCI. Das heißt, wir können im Raku, also unter Moore-VM auf alle Fälle, unter den anderen VMs, das ist, gut, dass du mich erinnerst, weil das ist einer der dicksten Features vielleicht. Wir haben den gleichen Compiler auf mehreren VMs. Bug für Bug, Feature für Feature. Ja. Zumindest auf der Moore-VM können wir auch einen Perl-Interpreter laufen lassen. Das heißt, du hast vollen CPAN inklusive. Also vores Jahr auf der JAPSI hat schon, ich glaube, das war Tobias Leich, hat einen Hello World hingestellt. Da haben alle gesagt, naja gut, willst du uns beeindrucken? Und dann hat er halt gesagt, das war ein Perl-Programm, Perl-5-Programm aufgerufen von einem Python-Programm, aufgerufen von einem Perl-6-Programm. Hat durch die ganzen Interpreter durchgereicht und wieder zurück. Ja. Also auf dem Wege haben wir CPAN, ja. Pax konnte das damals auch. Okay. Noch eine Frage? Gut, ein bisschen anziehen. Kurz zu Rollen. Ich habe ja schon gesagt, es gibt Typisierung, eine Riesenhierarchie an Klassen. Wir haben auch nicht nur Klassen, wir haben auch Rollen. Was sind Rollen? Wir haben das Keyword Class und Keyword Role. Ne, ist klar. Beide können Methoden haben, beide können Attribute haben oder auch private Attribute und private Methoden. Was ist also der Unterschied zwischen einer Rolle und einer Klasse? Ja, wie gesagt, Attribute können typisiert sein, aber das hat euch jetzt auch nicht überrascht. Ich habe auch mal einen Artikel auf Heise Online geschrieben, falls ihr euch erinnert, über Moose, wo ich auch diese Beispiele genommen habe, die ich jetzt mal aufgreife mit dem Mimbari und dem White Star Schiff. Wenn die White Star Flotte hatte ja Mimbari-Technologie. Das heißt, die Klasse White Star erbt von Mimbari. Na, soweit ist klar. Na, das Keyword ist für die Vererbung. Ich kann natürlich mehrfach vererben. Und wenn ich Roles habe, die vererbe ich mit das. So, habe ich aber immer noch nicht geklärt, was jetzt der Unterschied ist. Und zwar, weil beide Mechanismen sind grundsätzlich, machen was Verschiedenes. Wir haben das getrennt. Roles sind für den Code Reuse. Klassen sind dafür da, wirkliche Vererbung zu machen und um Objekte zu machen. Das hat folgenden Grund. Ihr kennt bestimmt auch Klassenhierarchien, die einfach nur noch einen Schmerz in den Augen sind und einen Schmerz in der Benutzung zu haben. Und dagegen ist Role die gute Arznei. Das heißt, so eine Role, die wird, sobald sie mit das eingepflegt wird, die werden dieser Satz Methoden in die Klasse eingepflegt. Das heißt, ich kann hinterher nicht mehr sagen, die kam aus das Role. Das heißt, es wird in dem Moment, wenn die Role eingepflegt wird, es wird Konfliktmanagement gemacht, nicht so wie Mix in wie Ruby, dass es einfach nur still drüber geschrieben wird und was böse ist. Ich meine, in neueren Ruby 3 haben die das jetzt lexikografisch eingegrenzt, aber das Grundproblem ist immer noch da. Die Roles geben halt einen harten Fehler, wenn ich dann plötzlich zwei Methoden, zwei Attribute mit dem gleichen Namen habe, es sei denn, ich fange das geschickt ab und ich weiß, was ich tue. Und wie gesagt, dadurch, dass ich halt den Reuse von der Vererbungshierarchie getrennt habe, kann ich halt praktisch reusen nicht nur über bestimmte Bäume hinweg. Ich habe dadurch auch Interfaces, weil wenn ich eine Methode habe, die keinen Body haben, die müssen implementiert werden, dadurch habe ich ein Interface. Ich habe Parameter, also ich kann auch die parametrisieren, habe sozusagen abstrakte Typen kann ich dadurch machen. Und wie gesagt, und ohne Rose würden wir unsere eigene Typhierarchie auch überhaupt nicht auf die Beine hätten stellen können. Ja? Wollte ich nur mal kurz erwähnen.
Ja.
Haben wir noch? Super. Die werde ich bestimmt brauchen. So, gibt es noch Fragen zu Roles? Weil ich meine, normale Vererbung, Methoden und den ganzen Kram können wir uns ja sparen, glaube ich. Ja? Ach nee, es war keine Zeit. Ja, also wir haben auch Delegation und ein paar andere Nettigkeiten, aber das kennt man. Ja? Wie gesagt, von Roles kann man keine Objekte bilden, von Objekte kann man nur von Klassen machen. Ja? Roles sind nur zur Vererbung, zum Reuse halt. Wiederbenutzung. Ja. Das heißt, ich habe natürlich, das andere schöne Sachen an Persex ist, ich habe für alles Metaklassen, das heißt, ich kann eine Klasse fragen, was sind deine Methoden und was hat die Signatur, wie viele Parameter will die Signatur und alles. Ne, und wenn ich die halt so frage, auf dieses Meta-Objekt komme ich mit How. Und wenn ich mir halt die Eltern haben will, dann sagt es mir halt nur die Eltern. Das heißt, hier bei dem Raumschiff zum Beispiel Erdraumschiff und Mimbari. Ja? Und wenn ich halt wissen will, welche Roles da reingemischt wurden, muss ich dem halt fragen, weil die halt über einen anderen Mechanismus eingepflegt wurden. Na, Konfliktauflösung habe ich bereits gesagt. So, zu RegEx nur ganz kurz, weil RegEx ist ja ein eigenes Riesenthema. Nur damit er so einen kleinen Geschmack kriegt, was sich alles geändert hat. Hier ist eine kleine PER6 RegEx. Ja. Und das, was hier vielleicht als erstes auffällt, ist Slash D ist gleich geblieben. Ja? Aber das ist, glaube ich, das Einzige. Ja, das heißt, als ich den Vortrag über Regex gehalten habe, habe ich auch so ein schönes entkerntes Gebäude ohne Wände und alles gezeigt, um mal so zu illustrieren, was sich so alles getan hat. Das heißt, es gibt ein paar fundamentale Dinge, die gleich geblieben sind, aber zum Beispiel die ganzen Klassen mit diesen runden Klammern, Fragezeichen und diese ganzen Spezialsachen, könnt ihr vergessen, alles weg. Weil sie jetzt schöne Namen haben. Namen, die man lesen kann und sofort verstehen kann, was sie machen. Ja? Und diese ganzen Klassen sind in Eckchen Klammern. Aber wie es zu diesen Eckchen Klammern kommt, komme ich noch. Was macht diese Regex? Weiß das jemand? Eine Idee? Ja? Die von Kommas getrennt sind, ja. Richtig. Genau. Genau, wir haben ja in der Restsprache sind ja zwei Sternchen Power, also Potenz, also eine Vielfachheit. Ja, da haben wir wieder unser Range-Objekt und Prozent ist ja Modulo, also Teiler. Das heißt, die sind geteilt durch, merkt ihr, das ist die gleiche Logik wie in der restlichen Sprache. Das heißt, das meinte ich damit. Das ist, man hat sich halt bemüht, da nicht diesen Symbolen folgte Neubedingungen, neue Bedeutung zu geben, sondern die einfach weiter zu benutzen. Und das andere Schöne ist, was man auch einfach gemacht hat, man muss sich auch nicht mehr merken, was hat Spezialbedeutung, was hat nicht Spezialbedeutung. Einfache Regel, ist es alphanumerisch? Ja, dann nimm es wörtlich. Ist es nicht alphanumerisch? Dann hat es eine Sonderbedeutung. Ganz einfach. Und selbst wenn es keine explizite Sonderbedeutung ist, dann ist es trotzdem nicht literal, also wörtlich zu nehmen. Ja. Das beseitigt jede Menge Konfusion. Immer eine gute Sache. Ja. Gut, der Kollege hat es richtig erwähnt, brauche ich ja nicht nachgeben, haben wir jetzt erklärt. Ne, Ziffern, das 2- bis 3-mal getrennt vom Komma. Ne, das noch in Slashes und ich habe ein Regex. Falls dann jemand sagt, aber da sind ja noch Leerzeichen. Die normalen Regex ignorieren Leerzeichen, auch Kommentare. Ja? Und was auch schön ist, in Perl 5 konnte man eine sehr schöne Gemeinheit machen. Wenn man nämlich, da konnte man ja auch, war das, oh, jetzt weiß ich es peinlich, glaube ich, E war das, ne? Wenn man kommentieren wollte. Und man hat natürlich eine schöne kommentierte Regex reingebaut. Und wenn man jemand so fies war, in diesen Kommentar einen weiteren Slash reingebaut hat, dann dachte Perl 6, die Regex endet da und dann Ostern, sucht den Fehler. Ne? Solche Sachen sind in Perl 6 überhaupt nicht möglich, weil wir haben One-Pass-Parsing. Das heißt, von der Compiler, dazu kommen wir noch, zerstückelt den String immer in kleine Stücke. Das heißt, der weiß von vornherein, die Regex geht von dort bis dorthin. Ja, und wenn ich den und der weiß dann und stückelt den noch weiter und weiß, ah, der Kommentar in der Regex geht von da bis da. Und damit sind solche Fehler ausgeschlossen, ne? Wenn man das immer weiter in kleine Stücke schneidet. Ja, das ist ein riesige Klasse an Fehlern ist dadurch auch nicht mehr möglich. Gut. Wenn ich das in runde Klammern habe, habe ich das in $0, weil. Also die sind auch noch da, weil sie so schön praktisch sind halt. Wie gesagt, sie fangen jetzt bei 0 an, weil klar ist unter Program Name, unter $Programname der Programmname und die gehen auch jetzt durchgängig weiter über 0, also bis 10, 11, 12, so viel wie man hat. Und die sind auch geschachtelt, das heißt, wenn man in den runden Klammern nochmal runde Klammern hat, dann ist es sozusagen der Unterarray. Das war auch eins der großen Probleme, dass man immer zählen musste, wo die gerade diese Klammer anfangen muss, weil das so eklig ist. Und jetzt produziert das einfach eine verschachtelte Struktur. Das heißt, wenn ich in den runden Klammern halt nochmal Submatches habe, dann sind die wirklich in einem Array of Array. Ja, das heißt, dass die in der Unterstruktur sind. Und die muss ich dann unter Index 0, Ecke Klammer 0, Ecke Klammer 0, da kann ich das dann abfangen. Ja? Also Ecke Klammer 0, Ecke Klammer 0, wenn ich über das $slash gehe, wenn ich über die $0-Variable gebe, da habe ich schon den Teil entsprechend, das dann nur noch echte Klammer 0. Ja? Ich kann so drauf zugreifen. Ich habe auch benannte Captures, da waren die Python Nistas sogar noch schneller als Perl 5, die haben das noch schneller nach Python portiert als wir. Weil es eine sehr schöne Sache, also es kam dann mit Perl 15, ist ja auch schon 2007, aber trotzdem. Das heißt, ich kann auch Captures jetzt, das was in runden Klammern ist, wird hier jetzt $Nummer zugewiesen. Das kann ich so machen. Es gibt einen schöneren Weg, aber es ist eine Möglichkeit, wenn man was auf die Schnelle on the fly hinzaubern will. Und das kann ich mir dann unter $Nummer dann rausnehmen. Das heißt, wenn ich den ganzen Submatches und Matches schöne sprechende Namen gebe, ist immer besser. Ne? Das Programm fängt an mit mir zu sprechen, ich verstehe, was es macht, die Welt wird einfach. Das ist einfach. Ja? Und natürlich, das, was jetzt ein bisschen neu und richtig schön ist, ist, ich könnte das in eine eigene Rule auslagern. Ja? Das heißt, ich habe das neue Keyword Rule. Rule ist ein Unterobjekt von Methode. Es ist einfach nur eine Methode, die kriegt als Parameter den String und schmeißt mir ein Match-Objekt draus. Und dann kann ich das in spitzen Klammern dann einfach nur noch diese Regel reinmachen. Ne? Und ich kann es mir dann später unter $Core, Eckchenklammern Core auch rausziehen. Ja? Sehr praktisch. Das heißt, so kann ich die, wenn ich mal eine nützliche Regel habe, immer wieder verwenden. Die könnte ich in Modulen nehmen. Das Modul laden könnte ich immer wieder verwenden, wenn ich es brauche. Wunderbare Sache. Vielleicht sollte ich zu dem Zeitpunkt noch mal kurz darauf eingehen, was die Eckchenklammern machen. Die Eckchenklammern sind Quote Words. Das heißt, das, was man so in Perl 5 kennt, das mit geschweiften Klammern und Anführungsstrichen, ne, weil man ja, wenn man auf einen Hash zugreift, also auf einen Hash-Value, dann ist es gutes Benehmen, wenn man das nochmal schön in Anführungsstrichen macht. Aber weil das Quote Words in Wirklichkeit so nützlich ist und überall gebracht, hat man halt die eckigen Klammern, haben in Perl 6 die Bedeutung von QW und auch Dollar. In eckigen Klammern hat die gleiche Bedeutung, also macht Auto-Quoting. Also das, was in spitzen Klammern ist, ist automatisch gequotet halt. Ja, das sind dann String-Objekte. Ja, und das deswegen, wie gesagt, ist es. Wie bitte? Nein, Spitze. Spitze ist automatisch. Geschweift ist wie üblich. Dann habe ich mich an was anderes gedacht. Danke, dass du mich berichtigt hast. Ja. Wie gesagt, das ist halt ein sehr schöner Mechanismus. Womit ich halt unter dem Namen Sachen rausfischen kann. Und richtig interessant wird es, wenn man dann Grammatik macht. Das heißt, ich habe eine Grammar, das ist in Wirklichkeit nur eine Klasse, deren Methoden nur Token, Rules und Regex sein können. Ich brauche immer das Token Top. Das heißt, und somit habe ich mir einen Parser geschrieben. Ich habe immer die Top Rule, die als erstes gemacht hat. Dann habe ich hier unsere Co-Or. Ich könnte noch andere Regeln haben. Und so wird es zerlegt in einzelne Unterregeln. Und in den Unterregeln habe ich halt die einzelnen Regexes. Aber die könnten auch Unterregeln haben und Unterregeln. Ja? Ist das soweit klar oder war das zu schnell? Das hat halt den großen Vorteil über Regexes, dass ich nicht ein Regexes habe, sondern mehrere. Jede von diesen Regexes hat einen schönen Namen und ich kann leichter nachvollziehen. Weil den Witz kennt ja jeder, pass mal eine Mail mit einer Regex, ja, nach RFC, kommt immer Laune auf. Wenn ich das in eine Grammar aufsplitte, ist das sogar noch handhabbar, ohne Kopfschmerzen. Ja. Wie gesagt, dann kann ich halt entweder Strings oder Files damit parsen und mir das dann die Ergebnisse dann halt entsprechend aus den Sub, ne, aus dem Hash halt rauspulen, was da jeweils gefunden wurde. Ne? Und richtig spannend ist es, wenn ich noch eine Action-Klasse mache. Eine Action-Klasse ist halt nichts weiter, dass ich dann nochmal eine andere Klasse habe, die gleichen Methodennamen hat wie die Rules. Und jedes Mal, wenn eine meiner Rules oder matcht, dann wird diese Methode aufgerufen und die macht irgendwas mit dem Match-Ergebnis. Und schwupp habe ich einen Parser geschrieben. Ja? Und das ist wieder dieses Prinzip, dass man sich selber wählen kann, wie tief man gehen will. Man kann eine einfache Regex schreiben. Wenn man ein bisschen mehr will, schreibt man sich eine eigene Rule. Ne? Wenn man ein bisschen mehr will, schreibt man sich eine Grammar. Und wenn man noch ein bisschen weiter gehen kann, macht man eine Action-Klasse und man hat schon sich komplett einen Parser geschrieben. Und der richtige Burner ist, da ja Perl 6 selber in diesen Grammars geschrieben ist. Ich erkläre jetzt nicht, warum das möglich ist. Könnt ihr auf diese Art und Weise auch den Compiler selber erweitern? Unbegrenzt. Das heißt, es ist nicht wie in Lisp, wo man die Sprache einfach erweitert, weil es ja eh keinen Syntax gibt. Man wählt neue Keywords, sondern ihr könnt wirklich auf diesem Wege DSLs machen und die Sprache erweitern und Und ich denke, das ist auch neben den anderen schönen Sachen, die ich euch vorgestellt habe, einer der Knackpunkte, weswegen ich glaube, dass Perl 6 wirklich zumindest das Potenzial hat, eine große Sache zu sein. Weil ihr wisst ja selber, in den letzten Jahren gab es eine Menge Sprachen, Kotlin. Ich will jetzt nicht alle aufzählen, aber es gibt eine gewisse Diversifizierung. Viele Leute probieren sich mit neuen Ideen aus, aber es gibt eine Zersplitterung und viele Leute sind das einfach leid. Und nicht für jede neue Idee macht man jetzt noch eine Extrasprache und gibt es da Bibliotheken, ist die Unterstützung, ist das blöd. Auf die Art und Weise kann ich... wenn ich eine Sprache um eine Idee einfach erweitern kann, ja, und wenn ich auch lexikoskopmäßig das auch schön trennen kann, in welchem Scope diese Änderungen gültig sind und welche nicht gültig sind, also die Erweiterung des Parsers, dann kann ich sehr schön mit neuen Features experimentieren. Und ich habe praktisch, und wenn ich gleichzeitig noch eine Plattform habe, die halt auf allen VM läuft, ja, denke ich mal, hat das ein Potenzial halt, was halt wirklich nützlich ist. Ja, das ist jetzt nur ein Artikel, den ich mal rauskopiert habe, wo sich halt ein paar Experten drüber ausgekotzt haben, dass sie es leid sind, immer neue Sprachen zu lernen, nur für irgendein, zwei Feature, weil das gerade in Mode ist. Ja. Gut. Hat jemand noch eine Frage zu Grammatiken? Ja.
Was ist der Unterschied zwischen Token und Rule?
Sehr gut. Es gibt drei dieser Methoden. Es gibt Regex, Token und Rule. Regex kann alles. Also alles, was ein Regex kann, macht man mit der Methode Regex. Das teuerste an der Regex ist Backtracking. Und wenn ich dem Compiler sagen will, ich will aber gar kein Backtracking, weil das wirklich das mit Abstand teuerste ist, das geht richtig in die Laufzeit, dann benutze ich ein Token oder Rule. Und der Unterschied zwischen einem Token und Rule ist, da wird einmal das Whitespacing ein bisschen anders betrachtet. Ich glaube, bei dem einen gilt Whitespacing, bei dem anderen nicht. Und bei dem einen sind das Alternativen, ich weiß auch jetzt gerade nicht, was ist, das als Alternativen und anderen nicht, weil das eine ist eher für Low-Level-Primitiven. Wenn ich zum Beispiel machen will, ich glaube, das war Token, wenn ich zum Beispiel sagen will, eine Zahl, als Zahl sehe ich jetzt nur Ziffern und Punkt an, dann mache ich das in einem Token. Das heißt, wenn ich Low-Level meine ganzen Bausteine will, aber wenn ich dann die Sachen nur noch zusammenbauen will und wenn ich Sachen dann zusammenbaue, dann spielt Whitespace keine Rolle, sondern sage, ich will hier jetzt da eine Zahl haben und danach soll das kommen. Und wie viel Whitespace ich da reinknalle, ist jetzt vollkommen... Nein, dann ist Whitespace wichtig, weil dann will ich wissen, wie das angeordnet sind. Wenn ich am Anfang nur auf den Grundlagen, was daraus besteht, dann will ich nicht machen. Da will ich auch nicht alles extra quoten, weißt du? Und da habe ich diese Erleichterung. Da zeige ich nur die Zeichen, die sind automatisch gequotet. Die kann ich automatisch mit Space auseinanderziehen, der wird nicht gerechnet. Und wenn ich halt High-Level die zusammenbaue, dann bewege ich die so weit zusammen, wie die halt dann letztendlich sein sollen. Das heißt, das ist eines mehr auf Low-Level optimiert und das andere mehr auf High-Level in dem Grammar. Ja?
Es gab ja für Perl 5 oder gibt den Parser Marpa, der alle kontextfreien Grammatiken in polynomialer Zeit abhandelt, ja, von Jeffrey Kegler. Und der Autor hat irgendwann mal geschrieben, er hat das schon programmiert mit dem Hintergedanken, dass es mal Perl 6 geben wird. Ist da bekannt, ob das eingebaut wird oder zu einem Perl 6 Modul wird oder schon portiert ist?
Modules.perl6.org müsste ich jetzt selber nachgucken. Wie bitte? Ja, das, also ich habe das verfolgt, ich kenne das, aber ich weiß dazu nicht Näheres. Ich hab, ja?
Auch wenn ich jetzt sehr zurückgreife zum Thema Dokumentation,
ja?
Wie schaut's aus, gibt es inzwischen didaktisch aufgebaute Bücher, an dann, deren man die Sprache lernt, oder habt ihr dort entsprechende Doku aufgebaut?
Wir haben in den letzten anderthalb Jahren hat die DocPerl6.org, was ja so ein bisschen in Konkurrenz zu dem ist, was ich mache, sehr stark zugenommen. Das ist mittlerweile sehr gut. Wir haben noch eine Anfängerseite für die ersten Schritte, die wirklich nur auf einfachen Code aufgebaut ist. Wie gesagt, das ist alles verlinkt von Persex.org aus. Und also das, was ich am Anfang gesagt habe, .persex.org ist ziemlich gut. Da hat man nicht nur Klassenübersichten, da hat man nicht nur so schöne Texte zur Einführung, da hat man auch Operatorenübersichten, also alles, was man sich denken kann. Es gibt trotzdem zwei, drei Dinge, wo meine Sache immer noch ein bisschen besser ist. Bestimmte Übersichten, wenn man tabellarische Übersichten haben will oder wenn man einen Index haben will, wirklich jede Methode, jeder Operator ist, da würde ich meine Tablets vorziehen, auch wenn die in manchen Details vielleicht ein bisschen veraltet sind, weil ich nicht immer nachkomme. Aber ich bin wirklich beeindruckt, weil das eine Zeit lang hat das wirklich nur der Moritz gemacht und jetzt sind so 5, 6, 7, 8 Leute, die an der Doc Persex.org schreiben und das geht jetzt richtig nach vorne. Und es gibt aber noch einige andere. Es gab zwar ein paar eingeschlafene Buchprojekte, aber es gibt noch ein paar andere Seiten. Es gibt die New York Perlmongers, die eigene Codebeispiele haben, das drin schreiben. Und es gibt jetzt einige, die sich darum bemühen, für Anfänger schöne Dokumentation zu schreiben. Ist alles verlinkt. Ja. Gut. Gibt es überhaupt noch Fragen zu Persex? Oder habe ich euch totgequatscht? Ja.
Letztes Jahr war ich hier in dem Vortrag zu PIR 5 von dir und da warst du noch ganz schön skeptisch, was PIR 6 anging, so allgemein. Wie kommt jetzt, dass sich das so geändert hat und ja, also generell erstmal von deiner Einstellung her? Weil letztes Jahr hast du gesagt, so ja, PIR 6, das entwickeln wir schon seit 5, 6 Jahren, es geht nicht voran und jetzt heißt hier den PIR 6 Vortrag und sieht so aus, wie es voll ausgereift und alles ist schick.
Es ist die 1.0 Version. Ja? Es ist alles da. Es ist nicht besonders schnell, also wenn du darfst nicht die Geschwindigkeit von PIR 5 erwarten. Wir sind immer noch 3 bis 5 Mal langsamer. Das ist schon sehr viel besser, wir waren schon mal 30, 50 bis 100 Mal. Also da haben wir, das hat was damit zu tun, weil Jonathan Worthington, Karl Mazak, die Schwestern aus Holland, die ein Sabbatical, also die haben ihre Firma sein lassen, haben sich da beiden reingeknallt und es gab da wirklich, also ich war immer begeistert von PIR 6, bloß ich wollte es halt nicht so, es wurde viel Porzellan zerschlagen, dass Erwartungen geschürt wurden, die da nicht eingehalten wurden. Deswegen habe ich das ein bisschen gedämpft gemacht. Ich war eigentlich ziemlich immer recht positiv dafür, aber ich habe es halt ein bisschen verhaltener nach außen kommuniziert. Es wurden auf der anderen Seite dadurch, dass ich jetzt selber ein Studium angefangen habe und nicht jeden Tag dabei bin, deswegen in dem Witz, dass der Moritz vielleicht besser wäre, ist auch ein bisschen Wahrheit, weil der täglich mit da drin ist in der Entwicklung. Deswegen sehe ich das auch nicht mehr und war teilweise auch selber überrascht, was da an Fortschritten sind, weil ich kann das auch nicht immer genau einschätzen, weil wenn der Jonathan schreibt, ach hier muss noch was, da was, er steckt drin, ich nicht, ich kann nur lesen, was der Jonathan geschrieben hat. Und deswegen war ich lieber ein bisschen vorsichtiger als, weil ich bin kein Core-Entwickler, ich habe immer nur Dokumentation geschrieben, ich habe hier und da mal ausgeholfen, aber bin Resident im Channel, habe Schreibrechte für ziemlich viele Sachen, aber habe außer Dokumentation nicht so viel beigetragen.
Ja, ich hatte auch noch eine Frage. Nutzt das jemand schon produktiv?
Karl Mazak macht das schon eine ganze Weile, schon als es ihm keiner empfohlen hat. Wie gesagt, ich habe für eine Firma schon ein Projekt, es war ein Prototyp. Es spricht eigentlich nichts dafür, also wenn es nicht zeitkritisch sein muss, also wenn es langsamer sein darf, dann spricht nichts dagegen. Also. Haben wir noch? Wir haben noch 10 Minuten. Habe ich Bundesslides? Ne, die habe ich nach dem Anfang gezogen. Ne, das waren die ACME-Slides, ja. Die habe ich schon am Anfang verbraten. Gut.
Okay, dann
danke ich.